Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der letzte EU-Tag für die Briten, wie der auf der Insel verläuft. Gleich mehr dazu. Mehr auch dazu, wie Lufthansa und die Gewerkschaft UFO mit einer Art Paartherapie, einem externen Arbeitsrichter und zwei Schlichtern aus ihrem verfahrenen Tarifkonflikt kommen wollen. Zum Start aber eine Ehrung für den Mann, der mit wenigen Worten im Sommer vor 8 Jahren die Wogen auf den Finanzmärkten glättete.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Die EZB werde alles Notwendige tun, um den Euro zu retten, Mario Draghi im Juli 2012. Die Finanzmärkte haben dem damaligen EZB-Chef geglaubt. Aber die anhaltende Niedrigzinsphase hat auch dazu geführt, dass die Welt für Sparer eine ganz andere geworden ist. Und so kommt es, dass selten eine Ehrung mit dem Bundesverdienstkreuz so viel Aufmerksamkeit fand und so viel Kritik. Stefan Detjen berichtet und der legendäre Draghi-Satz, der findet sich nun erneut.
Eine Ordensverleihung, fast wie eine Versöhnungszeremonie, denn das Verhältnis zwischen diesem EZB-Präsidenten und Deutschland, dessen Orden er nun trägt, war von einer besonderen Spannung geprägt. Frank-Walter Steinmeier erinnert daran in seiner für solche Anlässe ungewöhnlich politischen Rede, als er, der Bundespräsident, jenen legendären Satz zitiert, mit dem Mario Draghi auf dem Höhepunkt der Euro-Krise am 26. Juli 2012 die Muskeln der EZB spielen ließ.
Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Ihre wirkmächtigsten Worte werden zwar häufig, aber meistens nicht ganz vollständig zitiert. Denn oft wird ihr Nebensatz über die Grenzen des Mandats im Zitat vergessen, obwohl er genauso wichtig ist. Die Macht des Wortes hängt eben an der Macht des Rechts. Und auch deshalb, verehrter Herr Draghi, empfinde ich den Spitznamen Super Mario, den Ihnen einige Fans verpasst haben, als wenig zutreffend.
Die Grenzen des Mandats als Bindung an das Recht. Dieses Amtsverständnis hat Draghi nach den Worten des Bundespräsidenten auch mit Deutschland stets verbunden. Hitzige Diskussionen seien vor diesem Hintergrund kein Zeichen von Schwäche, sondern der Ernsthaftigkeit von Entscheidungsträgern im Ringen um die Stabilität der gemeinsamen Währung. Steinmeier appelliert auch mit Blick auf die Zukunft.
Mich besorgt das leichtfertige Fingerzeigen auf Frankfurt. Wir haben nur eine EZB. Deutschland braucht die EZB und die EZB braucht Deutschland. Deshalb hoffe ich, dass wir wieder zu einer Auseinandersetzung finden, die ernst und deutlich in der Sache ist, aber sachlich bleibt. Ich wünsche mir, dass es gelingt, die Missverständnisse und ja auch die gelegentliche Sprachlosigkeit zwischen der EZB und der deutschen Öffentlichkeit zu überwinden.
Wie sehr Mario Draghi bis heute eine Reizfigur in Deutschland ist, war auch im Vorfeld dieser Ordensverleihung deutlich geworden. Draghis Geldpolitik habe deutsche Sparer enteignet, hieß es aus der CSU. Der ehemalige EZB-Chef habe diese Auszeichnung nicht verdient. Mario Draghi selbst sprach in seiner Dankesrede die schärfste Form der Kritik an, die mit Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof ausgedrückt worden war.
When the ECB's decisions were on occasions challenged in court. From my point of view,
ich habe Klagen vor den Gerichten immer als eine Chance verstanden, denn sie führen zu Klarheit.
Because it allowed the court to clarify what the law required of us.
In den bisherigen Gerichtsverfahren ist der von Draghi geleitete Kurs der EZB in letzter Instanz stets für rechtskonform erklärt worden. Nach wie vor aber ist ein Verfahren über die umstrittenen Anleihekaufprogramme beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Wissen, Zurückhaltung und Mut habe er stets als wichtigste Tugenden für sein Amt empfunden, sagte Draghi und zitierte die Inschrift eines deutschen Kriegerdenkmals, die sein Vater ihm einst auf Deutsch gelehrt habe.
Mut verloren, alles verloren, da wäre es besser nicht geboren. I will just briefly paraphrase this in English. If you lost courage, you lost everything. And frankly, it took some courage to read this German, by the way.
Es habe ihn einigen Mut gekostet, dieses Zitat auf Deutsch vorzutragen, bekannte Draghi, und hatte in diesem Moment erkennbar die Sympathien der Gäste im Berliner Schloss Bellevue auf seiner Seite, darunter auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Der Bericht von Stefan Detjen, die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Mario Draghi, den früheren EZB-Chef. Und Themenwechsel. Heute nach Mitternacht hat die EU nur mehr 27 Mitglieder, hat 15% weniger an Menschen, in etwa der gleichen Menge weniger an Wirtschaftskraft und in einem nicht bezifferbaren Umfang weniger an europäischer Uridentität und Kultur. Hilft aber nichts, Brexit is done, auch wenn sich bis Jahresende erst einmal nichts ändert. Wie die letzten Stunden an EU-Mitgliedschaft ablaufen und was sich nach dem Brexit auch an Details ändert. Aus London, Friedbert Meurer.
Das springt am meisten ins Auge. Ab morgen gibt es keine britischen Europaabgeordneten mehr. Gemeinsam sangen sie mit den anderen am Mittwoch noch ein Abschiedslied. Großbritannien wird zu Ratssitzungen keine Minister und Ministerinnen mehr entsenden. Premierminister Boris Johnson kann auf einem EU-Gipfel nur dann auftreten, wenn er von den Staats- und Regierungschefs eingeladen wird. Da sich das Vereinigte Königreich während der Übergangszeit an alle Regeln der EU halten muss, bedeutet das, das Land kann keinen Einfluss mehr auf Entscheidungen der EU nehmen. Man muss aber alle neuen Beschlüsse übernehmen. Diesen Zustand haben die Brexiteers immer wieder als Vasallentum gebrandmarkt. Eine weitere Änderung: Es wird in London keinen Brexit-Minister mehr geben.
To open the debate, I call the Secretary of State for exiting the European Union, Secretary Stephen Barclay.
Der Minister für das Ausscheiden aus der EU hieß zuletzt Stephen Barclay. Schon vom Namen her ist das Ressort ab morgen überflüssig. Barclay war ohnehin schon ohne allzu viel Macht. Johnson dirigiert alles aus der Downing Street heraus selbst. Angeblich wird sogar das Wort Brexit aus dem offiziellen Sprachgebrauch in Downing Street gestrichen. Wenn das stimmt, hilft das Johnson auch erst einmal, Kritik an angeblich vasallenhaften Zuständen verstummen zu lassen. Denn Brexit darf man ja dann nicht mehr laut sagen. Änderung Nummer 3. Großbritannien kann sofort beginnen, mit den USA über einen bilateralen Handelsvertrag zu verhandeln.
Boris is going to be a great prime minister. I think he'll do a great job. We're working already on a trade agreement.
Man arbeite schon jetzt daran, sagte US-Präsident Donald Trump schon vor Monaten. Johnson will parallel mit den USA und der EU verhandeln, wohl um Druck auf Brüssel auszuüben. Denn Brüssel hat ein großes Interesse daran, dass London an der Seite der EU bleibt und nicht ins Lager Donald Trumps abdriftet. Die US-Amerikaner werden aber erst einmal wissen wollen, wie frei von der EU London wirklich agieren darf. Außerdem darf ein Handelsvertrag Londons mit Washington erst dann in Kraft treten, wenn die Übergangsperiode vorbei ist, also nicht in diesem Jahr. Schatzkanzler Sajid Javid hat eine Sondermünze prägen lassen, 50p, 50 Pence. 10 Millionen Stück werden davon in Umlauf gebracht. Es gibt Remainer, die sich weigern wollen, die neue Brexit-Münze auch nur in die Hand zu nehmen. Eine Lösung ist, dass in Großbritannien sowieso fast nur noch mit Karte bezahlt wird. Bargeld ist ein Auslaufmodell. Auf der Rückseite der Gedenkmünze steht Frieden, Wohlstand und Freundschaft mit allen Nationen. Sprachpuristen auf der Insel bemängeln, dass da das Komma fehlt. Im Englischen wird, jedenfalls in den gebildeten Ständen, bei einer Reihung auch vor dem letzten und ein Komma gesetzt, das Oxford-Komma. Dieses fehlende Oxford-Komma füllt jetzt die Leserbriefspalten der britischen Zeitungen. Schließlich wird auch ein neuer Pass eingeführt. Er ist wieder dunkelblau, wie vor 30 Jahren. Alle alten britischen Pässe in der Farbe Burgundrot bleiben aber gültig. Nur die neuen werden eben blau sein. Was ändert sich nicht? Zölle, Handel, Finanzdienstleistungen, Einwanderung, alles bleibt beim Alten. Bis Jahresende. Auch dass Großbritannien zumindest in diesem Jahr noch Beiträge an die EU bezahlt, was Johnson vor dem Referendum strikt abgelehnt hatte.
And if we vote leave on June the 23rd, we can take back control of 350 million pounds a week.
350 Millionen Pfund pro Woche werden die Briten erst einmal also nicht einsparen. Das wird sich im neuen Jahr 2021 ändern. Aber nur dann, wenn es bis dahin auch einen Vertrag zwischen beiden Seiten gibt.
Die letzten EU-Stunden für Großbritannien, neue Pässe, alte Interpunktionsfragen. Friedbert Meurer war das aus London. Wasserstoff als Antriebsform gilt ja bislang eher als Technik fürs kommende Jahrzehnt, allenfalls als Technologie, die in Lkw in absehbarer Zeit zum Zuge kommen könnte, zumal dann, wenn nur der gute grüne Wasserstoff genutzt werden soll und nicht der schlechte blaue Wasserstoff, der aus Gas gewonnen wird. Wenn über den Antrieb der nahen Zukunft geredet wird, dann meint man ja in aller Regel die Elektromobilität und nicht den Wasserstoff. Nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums hat aber der Wasserstoff sein Nischendasein nicht verdient. Es soll daher eine nationale Wasserstoffstrategie geben. Und wie die aussehen soll, bekommt zusehends Konturen. Theo Gers berichtet.
Das Ziel ist ebenso klar wie ehrgeizig. Weil Wasserstoff als das Öl der Zukunft gilt, soll Deutschland bei Wasserstofftechnologien seine weltweite Vorreiterrolle sichern. Auf 21 Seiten hat das Wirtschaftsministerium nun 31 Maßnahmen aufgelistet, wie das geschehen könnte. Denn um Deutschland klimaneutral werden zu lassen, muss mehr geschehen, als nur den Stromsektor auf Erneuerbare umzustellen. Der macht nur 30% des deutschen Energieverbrauchs aus, rechnete Wirtschaftsminister Peter Altmaier kürzlich vor.
70% gehen in den Verkehr, in die Gebäudewärme, in die industriellen Prozesse. Und wenn wir wollen, dass diese ganzen Prozesse dekarbonisiert werden, dann werden wir es ohne grünen Wasserstoff auf Dauer nicht schaffen.
Dieser Wasserstoff ist überall dort die Energie der Zukunft, wo Strom aus Ökoquellen nicht direkt zum Einsatz kommen kann.
Es geht um Power to Steel, um Power to Gas, um Power to Liquid, um synthetische Kraftstoffe, um Brennstoffzellen, Technologie. All das sind die Elemente, die wir zusammenbringen müssen und zusammenbringen werden.
Denn wenn etwa Stahl-, Chemie- oder Zementunternehmen sich auf CO2-freie Prozesse umstellen, benötigen sie anstelle von Kohle oder Erdgas Wasserstoff, der wiederum CO2-frei hergestellt werden muss. Grüner Wasserstoff eben, dessen Produktionskosten allerdings deutlich über denen des sogenannten grauen Wasserstoffs liegen, der derzeit verwendet wird. Dieser wird aus Erdgas gewonnen, wobei viel CO2 in die Atmosphäre freigesetzt wird. Um Anwendungen für grünen Wasserstoff anzukurbeln, will die Bundesregierung deshalb einen starken Heimatmarkt schaffen. 20% des in Deutschland verbrauchten Wasserstoffs sollen bis 2030 CO2-frei durch Elektrolyse erzeugt werden, also mit Strom aus Wind-, Solar- oder Wasserkraftwerken. Um Wasserstoff auch im Verkehr zum Durchbruch zu verhelfen, soll bis 2030 auch in diesem Sektor eine Quote von 20% CO2-freier Kraftstoffe erreicht werden. Ein Problem, um dahin zu kommen? So schnell werden ausreichende Kapazitäten für grünen Wasserstoff, bei dem gar kein CO2 anfällt, gar nicht auszubauen sein. Um die Quoten dennoch zu erreichen, bliebe dann nur sogenannter blauer Wasserstoff. Der wird auch aus Erdgas gewonnen, das abgeschiedene CO2 gelangt dann aber nicht in die Atmosphäre, sondern wird unterirdisch eingelagert, etwa in ausgebeuteten ehemaligen Gasfeldern unter der Nordsee. Doch um dieses Verfahren, etwa in Kooperation mit Norwegen, anzuwenden, müssten noch erhebliche Transportkapazitäten für CO2 geschaffen werden, per Schiff oder per Pipeline.
Der Bericht von Theo Gers. Und in den Kontext Modernisierung der Infrastruktur fallen auch zwei Gesetze der Bundesregierung, durch die Planungsprozesse beschleunigt werden sollen, mit dem Ziel, schneller Straßen, Brücken und Schienen zu bauen. Was aber wohl geopfert wird, sind Einspruchsrechte, die Bürger bislang haben. Nadine Lindner berichtet über die Debatte darüber im Bundestag.
Es geht um wahre Klassiker der endlosen Verkehrsplanung. Wie zum Beispiel die Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig, die seit Jahren elektrifiziert werden soll, mit ersten Vorplanungen bereits 2009 und null gebauten Kilometern bis heute. Oder die Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals. Hier soll es jetzt nach dem Willen von Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU endlich schneller gehen. Das sieht ein neues Gesetz vor. Die wichtigste Änderung: Die Genehmigung für Großprojekte soll künftig per Gesetz im Bundestag verabschiedet werden und nicht mehr als Verwaltungsakt laufen. Es geht um insgesamt 12 Großprojekte, bei denen diese ganz neuen Wege beschritten werden. Zum Ziel Verkehrsminister Scheuer von der CSU.
Die Akzeptanz bei den Bürgern ist dann da, wenn das Hohe Haus für diese Maßnahme nochmal den Turbo einlegt. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass für diese großen Projekte bei Schiene und Wasserstraße wir jetzt Klarheit schaffen mit diesem Maßnahmengesetz.
Unterstützung kam auch von Teilen der Opposition, wie der FDP, Thorsten Herbst.
Wenn wir als Deutschland im globalen Wettbewerb unseren Wohlstand verteidigen wollen, dann brauchen wir eine leistungsfähige Infrastruktur. Ansonsten werden wir als Verkehrsmuseum Europas enden.
In Dänemark werde schneller geplant und gebaut zu Herbst. Das müsse Vorbild sein. Die AfD begrüßt zwar grundsätzlich den Willen, schneller zu planen, kritisiert aber, dass man sich aus ideologischen Gründen zu viel um die Schiene und zu wenig um die Straße kümmere. Dirk Spaniel, AfD.
Während Schienenprojekte nun Gesetzesrang erhalten, versumpft der Straßenneubau weiterhin auf der Verwaltungsebene.
Kritik kam auch von den Grünen. Sie fürchten um die Beteiligungsrechte der Bürger. Verkehrspolitiker Stefan Kühn.
Was vernünftig klingt, mehr Verantwortung für das Parlament ist bei genauerer Betrachtung lediglich ein Instrument, um den Rechtsschutz von Bürgerinnen und Bürgern und von Umweltverbänden einzuschränken.
Auch die Umweltverbände sind verärgert. Laura von Vitorelli ist beim BUND für Gewässerpolitik zuständig. Sie erklärt den entscheidenden Unterschied.
Das Problem bei der Rechtswidrigkeit ist, dass den Umweltverbänden die Klagerechte genommen werden und auch den Bürgerinnen und Bürgern.
Der BUND warnt mit einem Seitenhieb vor einem Eigentor, falls Scheuer ein zweites Mal vor dem Europäischen Gerichtshof scheitere. Es ist ein ganzes Paket aus zwei Gesetzen, das heute im Bundestag verhandelt wurde. Neben der Genehmigung von Verkehrsprojekten im Bundestag gibt es noch ein weiteres. Hier geht es um sogenannte Ersatzneubauten. Das können zum Beispiel Brücken bei Straßen und Schienen sein, die so marode sind, dass sie an gleicher Stelle in gleicher Bauart ersetzt werden. Hier soll das Planungsverfahren abgespeckt werden. Hinzu kommt eine finanzielle Hilfe für die Kommunen. Bei Kreuzungen von Bahnschienen mit einer städtischen Straße sollen die oftmals klammen Kommunen entlastet werden. Bislang tragen sie ein Drittel der Kosten. Das soll künftig weniger werden. Bund und Länder zahlen mehr. Mehr Bahnübergänge, die Autos und Züge ausbremsen könnten, sollen damit verschwinden.
Der Bericht von Nadine Lindner. Kurz vor Mitternacht waren Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft UFO so weit, nicht, dass sie eine Einigung erzielt hätten in ihrem streikbehafteten Tarifkonflikt. Nein, sie haben einen Weg gefunden, um überhaupt zu verhandeln, einen nicht ganz unkomplizierten Weg. Wo andere nur schlichten, geht es bei diesen Kontrahenten nur mithilfe eines Richters und einer Art Paartherapie. Brigitte Scholtes.
Nun beginnt zunächst eine Mediation, in der man vor allem den Umgang der Tarifparteien miteinander wieder aufbauen will. Parallel beginnt die Schlichtung, in der die tariflichen Themen besprochen werden. Und als dritten Baustein hat man sich auf ein außergerichtliches Güteverfahren geeinigt. In dem soll ein Arbeitsrichter helfen, die rechtlichen Themen der Tarifpartner und einiger UFO-Funktionäre zu klären. Dieses Vorgehen berge große Chancen, ist sich UFO-Verhandlungsführer Daniel Flohr sicher.
In jedem Verfahren wollen wir die einzelnen Probleme, wie man sie zusammenfassen konnte, lösen, damit wir diszipliniert miteinander eben auch da tatsächlich rangehen können und nicht in die Versuchung geraten, dann eben zu sagen, boah, aber dieses rechtliche Thema können wir wegen diesem Tarifthema nicht lösen oder hier muss erstmal der Umgang so miteinander geklärt werden, dass wir glauben, dass es geht und dann erst können wir über Tarifthemen reden. Da waren ganz viele Interessen und Bedürfnisse im Raum und ich glaube, dass wir das gut miteinander wegsortiert haben, damit wir uns damit jetzt auch beschäftigen können.
Eigentlich waren Lufthansa und UFO ja schon vor 2,5 Monaten auf gutem Weg zu einer Schlichtung. So sagte im November Bettina Volkens, damals noch im Vorstand für Personal und Recht zuständig.
Beide Seiten haben sich aufeinander zubewegt in den letzten Tagen, weil beide Seiten erkannt haben, dass nur gemeinsam offene Fragen beantwortet werden können.
Doch dann musste sie das Unternehmen verlassen. Ihr Nachfolger Michael Niggemann brachte dann trotz der anfänglichen Skepsis von UFO ihm gegenüber offenbar doch neuen Schwung.
Dieser Geist, den wir da jetzt mitnehmen, nämlich, dass wir nach vorne gucken wollen, aber eben auch aus der Vergangenheit lernen müssen miteinander. Ich glaube, das ist das, was uns tatsächlich tragen kann. Mit diesem positiven Gefühl gucken wir tatsächlich einfach nach vorne.
Die Flugbegleiter profitieren schon jetzt. Sie erhalten unter anderem sofort 2% mehr Geld, außerdem eine Einmalzahlung von 1.500 Euro. Die schwierigeren Themen sind den Schlichtern Matthias Platzek und Frank-Jürgen Weise vorbehalten. Für die Lufthansa-Kunden aber heißt das, während der Mediation gilt die Friedenspflicht im gesamten Lufthansa-Konzern. Sie soll mindestens bis Ende Februar, spätestens bis Mitte März dauern. Und während der Schlichtung, die wohl 3 bis 4 Monate dauern könnte, wird es keine Streiks in der Muttergesellschaft Lufthansa geben.
Brigitte Scholtes war das. Die alte Industrie-Ikone ThyssenKrupp steht vor gewaltigen Problemen. Die ungewisse Zukunft des Stahlgeschäfts, die Schuldenlast, die unzufriedenen Anteilseigner. Heute war Hauptversammlung. Jörg Marksteiner hat die beobachtet und er beginnt seinen Bericht mit dem Protest, den es gab aus der lukrativen Aufzugsparte, die aber über Verkauf und oder Börsengang den Konzern verlassen soll.
Wir sind von ThyssenKrupp Aufzüge, aus vielen Niederlassungen sind wir heute hier. Und wir sind hier, um für den Erhalt unserer Standorte und für unsere Beschäftigung zu kämpfen.
Wir sind heute hierher gekommen.
Schwenker ist Betriebsrat, genau in der Sparte, in der es seit Jahren besonders gut läuft. Und gerade deshalb im Moment alle Aktionäre interessiert. Denn das seit Jahren profitable Geschäft mit dem Bau und der Wartung von Aufzügen und Rolltreppen soll oder besser muss jetzt verkauft werden. Es geht nicht anders, die Not ist zu groß, sagt auch die ThyssenKrupp-Chefin. Martina Merz versuchte erst gar nicht, die Lage bei dem Traditionskonzern schönzureden.
Das Schiff ThyssenKrupp ist in der jetzigen Aufstellung zunehmend manövrierunfähig. Wir können uns deshalb nicht erlauben, nur an den Symptomen herumzudoktern.
Sondern es brauche den großen Befreiungsschlag. 15 bis 17 Milliarden Euro sollen reinkommen, wenn die Aufzugssparte an einen Konkurrenten verkauft oder an die Börse gebracht wird. Ende Februar soll die Entscheidung fallen. Und wie ThyssenKrupp-Chefin Merz sagt, nach Jahren der Krise soll damit endlich der Reset-Knopf gedrückt werden.
Mit der geplanten Elevator-Transaktion fällt der Startschuss für einen Neuanfang.
Auch die Aktionäre hoffen, dass das gelingt. Sie haben heute erst einmal ausgiebig geschimpft. Es sei eine Schande, einen solchen Konzern runterzuwirtschaften. Manager hätten Luftschlösser gebaut und die Kontrolleure versagt. Und jetzt müsse eben als Notlösung die letzte Cash-Cow geschlachtet werden. Aber ob das dauerhaft hilft, daran haben viele Zweifel. Denn mit dem Verkauf der Aufzugssparte kommt zwar einmalig viel Geld in die chronisch leeren Kassen, nur womit will die Traditionsfirma dann künftig ihr Geld verdienen, wenn die anderen Sparten wie Stahl, Autoteile oder Fabrikbau doch seit Jahren Probleme haben? Das fragt sich auch Aktionärsschützer Marc Tüngler.
Man muss ganz klar sagen, ThyssenKrupp liegt auf der Intensivstation und jetzt soll auch noch das einzig funktionierende Organ rausfiletiert werden. Wenn das Aufzugsgeschäft hier rausfiletiert wird, dann bleibt nicht mehr viel, weil der Rest verdient kein Geld.
Der Abbau von 6.000 Stellen ist schon angekündigt und auch weitere Firmenteile könnten verkauft werden oder sich Partner suchen müssen. Klar scheint, die Industrieikone ThyssenKrupp wird in einigen Jahren ganz anders und vor allem kleiner aussehen.
Jörg Marksteiner war das. ThyssenKrupp mitgenommen in den Frankfurter Börsensaal. Was hat denn der Aktienhandel mit dem gebeutelten Kurs angestellt? Weiter gebeutelt, Claudia Wehrle?
Weiter gebeutelt, die Aktien 5% im Minus. Klar, die Chefin hat Tacheles geredet, es gibt kaum finanziellen Spielraum. Und auch hier im Handelssaal sagt man, Tafelsilber kann nur einmal verkauft werden. Da mag zwar Geld in die Klammenkassen kommen, aber wie gesagt, das geht halt nur einmal.
Lufthansa und UFO reden wieder miteinander in einer ziemlich komplizierten Zeremonie. Wie wird das beurteilt?
Ja, wie hat das mal jemand so schön formuliert? Das ist so ein bisschen Frieden. Es wird also vorerst keine neuen Streiks von Seiten des Kabinenpersonals geben. Aber die Probleme sind damit ja noch längst nicht vom Tisch. Und davon ganz abgesehen, die Lufthansa ist dabei, sich neu aufzustellen, denkt darüber nach, sich von Firmenteilen zu trennen. Und man muss jetzt auch mal abwarten, wie es in Sachen Ausbreitung des Coronavirus weitergehen wird. Die Lufthansa und andere Fluggesellschaften gehören ja zu den Unternehmen, die in ganz besonderer Weise davon betroffen sind, Lufthansa-Aktien mehr als 1% im Minus.
Bayer, ausgerechnet aus den USA und damit vom Ort der größten Probleme, gibt es nun eine sehr sanfte Beurteilung des umstrittenen Unkrautvernichterwirkstoffs Glyphosat. Wie kommt das an?
Und zwar hat die US-Umweltbehörde EPA dieses umstrittene Mittel nicht für krebserregend gehalten, nicht krebserregend. So hat der Bayer-Konzern selbst ja immer wieder argumentiert. Aus den USA kamen bislang ganz andere Töne. Bayer ist in den USA mit einer Flut von Klagen konfrontiert. Da geht es also um mehr als 42.700 Klagen. Hat die ersten Prozesse auch verloren, muss hohen Schadensersatz bezahlen. Also von daher kann Bayer diese Unterstützung wirklich gut gebrauchen. Es wird erwartet, dass es irgendwann noch zu einem Vergleich oder zu mehreren Vergleichen kommen wird. Das kann aber alles dennoch unterm Strich ziemlich, ziemlich teuer werden. Bayer-Aktien nach dieser guten Nachricht wirklich nur leicht im Minus. Wenn man das mal mit anderen DAX-Werten vergleicht, ist das schon viel.
Und nochmal auf ein Unternehmen geguckt. 3,6 Milliarden Euro will Airbus zahlen an Frankreich, an die USA, an Großbritannien, um damit Korruptionsermittlungen beizulegen. Viel Geld für Ruhe in der Affäre, zu viel Geld. Wie sieht das die Börse?
Ruhe in der Affäre ist aber schon mal ziemlich viel wert. Auch Konkurrent Boeing hat ja mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Airbus-Aktien sind heute im Minus, minus 0,6%.
Und wenn wir auf den Tag als Ganzes gucken oder gleich auf die Woche, die Themen waren ja weitgehend die gleichen. Brexit, Coronavirus, merkwürdige Mischung. Was hat das mit den Märkten gemacht?
Ja, der DAX eher im Minus. Im Moment sehen wir ein Minus von mehr als 1%. Der DAX 12.995 Punkte. Er stand zu Beginn der Woche mehr als 500 Punkte höher. Ja, man muss abwarten. Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien werden kompliziert bleiben. Und auch was die Ausbreitung des Coronavirus betrifft, da weiß man auch noch nicht, wie es weitergeht.
Der Euro zum Wochenschluss.
Der kostet 1,1081 Dollar. Die Umlaufrendite ist gesunken von -0,4 auf -0,42%. Und die Feinunze Gold kostet aktuell 1.586,72 Dollar.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Stefan Kolderhoff am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünsche ich.